Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Fridays for Future trifft auf Black Friday. Wir sprechen mit dem Soziologen Sikard Neckel über gesellschaftliche Bruchlinien und Kernaufträge. Barry Kosky inszeniert in Paris Alexander Borodins tänzerische Oper Fürst Igor und Martin Kuschei gibt an der Wiener Burg seinen Einstand mit Kleists Hermannsschlacht.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Es gibt Tage, an denen kulminiert vieles und Bruchlinien werden sichtbar. Läden und Online-Anbieter hauen zum Black Friday massenhaft Sonderangebote raus und schüren aberwitzigen Konsumhunger. Zur gleichen Zeit werden morgen beim vierten globalen Klimastreik Hunderttausende auf die Straße ziehen, Konsumverzicht anmahnen und von ihren Regierungen Lösungen zum Schutz des Klimas fordern. Sikard Neckel lehrt Soziologie und leitet ein Kolleg, das die Zukünfte der Nachhaltigkeit erforscht. Jetzt bin ich mit ihm in Hamburg verbunden. Schönen guten Abend, Herr Neckel.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Billigangebote ziehen ungemein und gleichzeitig gibt es ja mehr und mehr Menschen, die bereit sind, faire Preise zu zahlen und dafür weniger zu kaufen. Spaltet sich die Gesellschaft in genau dieser Frage, wie man es mit dem Konsum hält?
Nicht allein in dieser Frage. Ich meine, was das zeigt, dieses Zusammentreffen von Fridays for Future und Black Friday auf der anderen Seite ist, dass auf der einen Seite politisch tatsächlich bisher wenig geschehen ist, was den Klimawandel betrifft, und auf der anderen Seite die wirtschaftlichen Geschäftsmodelle, die keine Umweltverträglichkeit aufweisen, einfach so weitergeführt werden, wie das etwa kulminiert in dieser großen Rabattschlacht, die am Freitag einsetzen wird, vor allen Dingen im Onlinehandel.
Es gibt ja viele junge Menschen, die das sehr sichere Gefühl haben, dass dieser Hyperkonsum ihnen schlichtweg ihre Zukunft nimmt. Ist das nicht ein bisschen ungerecht und ausweichend, dass diese Forderung, eben unser Konsumverhalten und unsere Lebensweise zu ändern und auf Nachhaltigkeit zu setzen, so etwas abgetan wird als schnöseliges Verhalten von Leuten, denen es einfach besser geht als der Masse?
Das ist sicherlich eine Diskreditierung einer solchen Forderung, weil ja nicht davon die Rede sein kann, dass die Forderung nach dem Konsumverzicht allein jetzt sich an die unteren Schichten richtet. Fridays for Future und viele Klimaaktivistinnen und Aktivisten haben deutlich gemacht, dass es vor allen Dingen die wohlhabenden Schichten in den westlichen Gesellschaften sind, die den größten ökologischen Fußabdruck haben. Und Aktionen wie morgen etwa Black Friday, die tragen natürlich dazu bei, ein Konsumspektakel weiterzuführen, von dem auch diejenigen, die sich daran beteiligen, nicht wirklich auch wirtschaftliche Vorteile haben. Denn vieles von dem, was da angeboten wird, ist eine umgestaltete Überschussware, die vermeintlich zu Schnäppchenpreisen an den Verbraucher kommen soll. Insofern ist es völlig berechtigt, davon auszugehen, dass sich die Konsumformen der Gegenwart insgesamt verändern müssen, allerdings ganz besonders stark in den Sozialschichten, in denen sowieso ein hohes Wohlstandsniveau bereits vorhanden ist.
Black Friday stimuliert Konsumreize, immer mehr bieten zu müssen. Dem können sich auch Klimaaktivisten nicht ganz entziehen. Wenn man mal guckt, dass die Fridays for Future Bewegung nächstes Jahr im Juni 90.000 Leute ins Berliner Olympiastadion holen möchte, um dort im Rahmen einer Bürgerinnenversammlung Petitionen an den Bundestag zu unterzeichnen. Da gab es ja reichlich Kritik. Zum einen, weil man dafür ein knapp 30 Euro teures Eintrittsticket braucht, dann die Wahl des historisch belasteten Ortes und der Veranstalter selbst, ein Startup, das vegane Kondome vertreibt und anderes. Welcher Weg, Herr Neckel, könnte denn aus Ihrer Sicht eine gesamtgesellschaftliche Akzeptanz finden für Klimaschutzmaßnahmen?
Angesprochene Aktion im Berliner Olympiastadion, die ist sicherlich auch problematisch und wird ja auch innerhalb der Klimabewegung kritisiert. Übrigens finde ich auch problematisch, dass es so eine Art Catch-all-Kampagne ist. Die Menschen, die dort zusammenkommen, die sollen ja Petitionen für verschiedene Anliegen an den Bundestag schicken und die Klimabewegung wäre gut beraten, sich tatsächlich auf das zentrale Thema zu konzentrieren, auf das es jetzt eben tatsächlich auch ankommt. Was Ihre Frage betrifft nach einem politischem Programm, nach einem gesellschaftlichen Fortschritt bei der Bekämpfung der Klimakrise, so denke ich, dass wir doch einiges lernen können, etwa von den amerikanischen Demokraten, die jetzt in den Wahlkampf einziehen und unter deren Kandidaten, etwa Bernie Sanders, dafür einstehen, einen sogenannten Green New Deal in der Gesellschaft zu verwirklichen. Damit ist gemeint, angeschlossen an diese ältere Vorstellung des New Deals unter Roosevelt, dass die Klimapolitik systematisch mit Sozialpolitik und einer Bekämpfung der sozialen Ungleichheit verknüpft wird. Und das kann auch ganz konkrete Konsequenzen dann aufzeigen. Wir müssen in Deutschland ohne Frage im Grunde sofort aus der Braunkohleverstromung und aus der Braunkohleförderung heraus. Aber Teil eines Green New Deal wäre es, so wie es auch in Amerika vorgedacht wurde, dass diejenigen, die dort beschäftigt sind, eine Beschäftigungsgarantie bekommen, allerdings andere Arbeitsaufgaben in anderen Bereichen beschäftigt werden, ohne allerdings ihre Arbeit zu verlieren. Also das heißt, man muss über die Klimapolitik zu einer Verknüpfung der gesellschaftlichen Interessen kommen, damit die Klimapolitik nicht tatsächlich die Gesellschaft spaltet.
Sie werden, Herr Neckel, morgen in Hamburg einen Kongress eröffnen. Im Eröffnungsvortrag eines Kollegen soll es um Endzeitszenarien und um Zukunftsangst gehen. In welchem Zusammenhang stehen die mit den Imaginationen von Nachhaltigkeit?
Die Imaginationen von Nachhaltigkeit, was wir damit meinen, ist, dass es bei der Frage, wie wir zu einer Gesellschaft der Nachhaltigkeit überhaupt noch kommen können, da kommt es nicht nur auf das politische und das wirtschaftliche Handeln an, sondern eng damit im Zusammenhang steht auch, von welchen Vorstellungen über die Zukunft ich mich leiten lasse. Denke ich etwa gewissermaßen in einer Fortschrittssicherheit, irgendwie werden wir mit all diesen Problemen schon fertig werden, wie wir mit anderen Problemen vermeintlich auch fertig geworden sind? Oder richte ich den Blick tatsächlich auf die kollapsartigen Zuspitzungen, die im ökologischen System dazu führen können, dass auch menschliche Zivilisationen und deren Zusammenleben schwerwiegend betroffen wird? Und ich glaube, dass unsere politischen Handlungen, das, wofür wir jeweils eintreten und was wir für überzeugend halten, ganz wesentlich davon beeinflusst wird, wie wir uns die Zukunft vorstellen und welche Schritte wir auf eine, wie auch immer, erwünschte Zukunft hin wir unternehmen.
Morgen sind Fridays for Future Aktivisten unterwegs, ebenso wie Black Friday Konsumenten. Und in Hamburg diskutieren Forscher die Imaginationen von Nachhaltigkeit. Für das Gespräch bedanke ich mich bei dem Soziologen Sikat Neckel. Ihnen, Herr Neckel, noch einen guten Abend.
Ebenfalls. Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Harald Falkenberg ist Jurist und Unternehmer. Mitte der 90er Jahre begann er, Kunst zu sammeln. Seine mittlerweile abgeschlossene, mehrfach ausgezeichnete Sammlung umfasst internationale Gegenwartskunst. 2008 eröffnete Harald Falkenberg in einer alten Fabrik ein Museum für seinen Kunstbesitz. Und 2011 überließ er die Sammlung den Hamburger Deichtorhallen als Leihgabe. Die organisierte anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Sammlung nun eine große Ausstellung in ihrem Stammsitz. Annette Schneider war für uns in Harburg.
In einem großen, abgedunkelten Saal stehen etwa 180 TV-Geräte aufeinander gestapelt zu mehreren abweisenden Mauern. Dazwischen hängen kilometerweise Drähte und Kabel, bewegen sich ununterbrochen Überwachungskameras, über die Monitore flackern Kriegsbilder. 2005 entwickelte John Kessler diese Arbeit über den sogenannten Krieg gegen den Terror, in der er sarkastisch den Terror des Staates vorführt durch Manipulation und Überwachung. Furchterregend still ist es dagegen in Gregor Schneiders nachgebauter, gleißend heller Isolationszelle aus Guantanamo. Und schrill wird es bei Thomas Hirschhorn, der eine Kleinfamilie aus Schaufensterpuppen mit dicken Klebebandwülsten verunstaltet und so die Deformationen des Konstrukts bürgerliche Familie vorführt. Sehr gelungen konzentriert sich Deichtorhallenleiter Dirk Lucko für die Jubiläumsausstellung erstmals auf die Installationen und Skulpturen der Sammlung, an der er besonders schätzt,
dass sie so unangepasst ist und dass sie Seiten an der Gegenwartskunst aufdeckt, die so in den anderen Häusern in Hamburg nicht abgedeckt werden, dass das so schön bizarr, skurril unseren Kunstbegriff immer wieder neu hinterfragt.
Vieles erweist sich noch immer als verstörend. So stößt man auf den 4 weitläufigen Etagen immer wieder auf triste, klaustrophobisch abgründige Räume, die sich als Sinnbilder der Gesellschaft entpuppen, die von einem unbehausten Dasein erzählen, von sozialer Ausgrenzung, Konsumterror, Vereinzelung. Da liegt ein großer Pappkarton auf einem hohen Holzgerüst, bedruckt mit dem Hinweis »Nur für Mitglieder«. Eine abgedunkelte, begehbare Rauminstallation öffnet Durchblicke in versteckte Zimmer, die so vollgestopft sind mit Alltagsgegenständen, dass nichts und niemand mehr dort hineinpasst. Und eine Papphütte hat weder Eingang noch Fenster, nur ein kleines Guckloch. Durch das sieht man einen leeren Stuhl, davor bewegt ein Masturbationsapparat einen menschlichen Arm auf und ab.
Das ist natürlich auch also das Antiästhetische, das Obszöne, das Aggressive, das Attackierende, all diese Seiten, das Provozierende natürlich auch, das spielte eine Rolle.
Harald Falkenberg war 50, als er, wie er sagt, nach einem erfolgreichen Leben als Jurist und einem als Unternehmer 1994 eines als Kunstsammler begann. Unterstützt wurde er von den damals noch verpönten Künstlern Werner Büttner, Albert Oehlen und Martin Kippenberger, die ihm rieten, bloß keinen Mainstream à la Joseph Beuys zu kaufen.
Das hat mir irgendwie eingeleuchtet. Und dann habe ich mich auf diese Kunst konzentriert, einer rebellischen Jugendlichen, die übrigens weltweit überall entwickelt wurde. Und da habe ich mir gesagt, dass man doch vielleicht mal eine Aufbereitung dieser ganzen Entwicklung weltweit machen kann.
Also kaufte er, als sich noch niemand dafür interessierte, Werke der 3 Freunde, dazu Arbeiten von Philipp Gasten, Mike Kelly, Sarah Lucas, Monica Bonvicini, Santiago Sierra und vielen anderen. Heute umfasst die mittlerweile abgeschlossene Sammlung rund 2200 Arbeiten. Und als beunruhigendes, eine Haltung zu den Missständen unserer Zeit suchendes Kontrastprogramm zum ansonsten oft sehr braven Hamburger Kunstangebot funktioniert sie ausgesprochen gut. Allerdings gibt es einen Haken. Seitdem Harald Falkenberg 2011 den Deichtorhallen seine Sammlung als Leihgabe überließ, wird diese mit jährlich 570.000 Euro Steuergeldern unterstützt. Sein privates Museum führte er nur 3 Jahre.
Ja, nur hatte ich das finanziert mit auch dem Einkommen, was ich hatte. Jetzt bin ich aber pensioniert, ja. Und es ist eben so, dass die Unterhaltung so eines Hauses,
die kostet. Und so werden nun wissenschaftliche Betreuung, Lagerung, Restaurierung und Präsentation der privaten Sammlung mit öffentlichen Geldern finanziert. Bei den chronisch unterfinanzierten Museen durfte man nicht begeistert gewesen sein. So lässt sich das Ende der Ausstellung als sarkastischer Kommentar zu ignorantem Wegsehen lesen, gleich ob man dabei an kaputtsanierte öffentliche Museen denkt, das Aussitzen des Klimawandels oder ganz andere menschengemachte Probleme. Im letzten Winkel des 4. Stockwerks jedenfalls betritt man die fast völlig abgedunkelte Inszenierung des Schweizer Künstlers Olaf Bräuning. Eine vorzeitliche Urlandschaft, in der zwischen hohen Büschen einige menschengroße Affen hocken. Doch trotz allmählich heller und immer dringlicher aufflackerndem rotem Licht geht ihnen kein Licht auf. Tatenlos grunzen sie immer weiter vor sich hin.
In den Harburger Phoenixhallen feiert die Sammlung Harald Falkenberg ihr 25-jähriges Bestehen. Viele Werke sind schon weltweit gereist und in Museen gezeigt worden. Jetzt werden sie in Hamburg zusammengeführt. Bis zum 24. Mai bleibt Zeit, die Ausstellung zu besuchen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Erst britisch, dann kenianisch. Das Erbe der Kolonialzeit ist das Lebensthema des Schriftstellers Ngugi Wa Thiong'o. Seit den 80er Jahren lebt er in den USA. In seiner Autobiografie Geburt eines Traumwebers erzählt Wa Thiong'o von Aufständen gegen die britische Kolonialmacht, von der Studienzeit in Uganda, seinem Leben nach der Unabhängigkeit Kenias. Egal, welche Mächte dich unterdrücken, bleib nicht unten. Das ist eine Grundüberzeugung. Überzeugung des heute 81 Jahre alten Autors, der es den Politikern seines Heimatlandes nicht nachsehen kann, dass sie den Staat als Selbstbedienungsladen missbrauchen. Morgen wird Ngugi wa Thiong'o für sein literarisches und essayistisches Werk den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis erhalten. Antje Diekant macht uns mit dem Geehrten vertrauter.
In der Bibliothek der Universität von Nairobi steht das gesamte Werk von Ngugi wa Thiong'o. Mehr als 30 Romane, Essays, Kurzgeschichtenbände. Und auch die Memoiren des 81-jährigen Kenianers. Für Literaturstudenten wie Daniel Omala eine Pflichtlektüre. Ich denke, seine Literatur hat dazu beigetragen, den unteren Schichten in Kenia eine Stimme zu geben. Gerade in seinen autobiografischen Werken setzt er sich mit der Befreiungsbewegung auseinander. Seine ersten Bücher verfasste Ngugi wa Thiong'o noch auf Englisch, der Sprache der Kolonialherren. In den späten 70er Jahren schrieb er dann in seiner Muttersprache Kikuyu. Er wollte afrikanische Literatur schaffen, keine Afrokoloniale. Die Sprachen der Welt zu beherrschen, sich aber nicht mehr in der eigenen Sprache ausdrücken zu können, das ist Versklavung, sagte Ngugi wa Thiong'o vor einigen Jahren. Aber die eigene Sprache zu nutzen und andere hinzuzufügen, das ist Befreiung und Selbstbestimmung. Der Schriftsteller ließ sich nie mundtot machen. Ende der 70er Jahre wurde er verhaftet, nachdem er ein Theaterstück auf die Bühnen brachte, das die kenianische Politik kritisierte. Im Hochsicherheitstrakt wurde er gefoltert, doch selbst hier schrieb er weiter, heimlich auf Toilettenpapier. Der deutsche Titel seines Gefängnistagebuchs, Kaltgestellt. Ein Jahr blieb Ngugi wa Thiong'o in Haft. Danach floh er mit seiner Familie ins Ausland. In Kenia konnte er sich nicht mehr sicher fühlen. Ich wurde ins Exil gezwungen, weil die Regierung, die wir in Kenia hatten, keine freie Meinungsäußerung zuließ. Auch wenn ich in einigen meiner Bücher geschworen hatte, dass ich mich nicht vertreiben lassen würde, fand ich mich doch gestrandet in London wieder. Später zog Ngugi wa Thiong'o in die USA, wo er bis heute lebt. Ein Besuch vor 15 Jahren in Kenia endete in einer Katastrophe. Er wurde angegriffen, seine Frau vergewaltigt. Trotz all dieser Erlebnisse malt der Autor aber nie ein düsteres Bild seiner Heimat, sagt Literaturprofessor Henry Indingasi von der Universität Nairobi. Er gibt einen positiven Eindruck. Er ist vermutlich unser bekanntester Schriftsteller und eine herausragende Persönlichkeit. Immerhin, das literarische Werk Ngugi wa Thiong'os wird jetzt auch in Kenia gewürdigt. Seine Bücher waren lange verboten, jetzt sind sie so gut wie in jeder Buchhandlung zu finden. Sein Roman Der Fluss dazwischen ist heute Schullektüre. In den Oberschulen gehört er zum Examenstoff. Ngugi wa Thiong'o gilt seit Jahren als Kandidat für den Literaturnobelpreis. Jetzt bekommt er den Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis. Bei der Verleihung in Osnabrück kann er allerdings nicht dabei sein, weil er schwer erkrankt ist. Ein befreundeter kenianischer Dichter wird den Preis für ihn entgegennehmen.
Die Stadt Osnabrück würdigt in diesem Jahr den in Kenia geborenen Schriftsteller Ngugi wa Thiong'o mit dem Erich-Maria-Remarque-Friedenspreis.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Nach dem Juwelendiebstahl im historischen grünen Gewölbe von Dresden ist eine Belohnung von 500.000 Euro für Hinweise auf die Täter ausgesetzt worden. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Jürgen Hänig.
Sie gilt für Hinweise, die zur Aufklärung der Straftat, zur Ermittlung der Täter und zum Auffinden des Diebesgutes beitragen. Man werde nichts unversucht lassen, diesen Fall zu lösen. Ziel sei es, die gestohlenen Stücke möglichst schnell zurückzuholen und die Täter zu fassen, hieß es vom Landespolizeipräsidenten Horst Kretschmer. In dem Zusammenhang wurde die extra eingerichtete Ermittlungskommission von 20 auf 40 Mitarbeiter aufgestockt.
Die Berliner Schriftstellerin Julia Frank ist zwar erst 49 Jahre alt, ihre Aufzeichnungen und Unterlagen gibt sie dennoch bereits ans Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Nach Angaben des Hauses von heute gehören dazu Manuskripte ihrer Romane und Erzählungen wie Liebesdiener und Die Mittagsfrau. Außerdem enthält die Übergabe Essays und Übersetzungen, Briefe von Weggefährten und die Korrespondenz mit ihrem Verlag, teilte das Literaturarchiv mit. Das Archiv in Marbach am Neckar wächst nach Angaben seiner Direktorin Sandra Richter Jahr für Jahr um 1300 Regalmeter. Im Fokus stehen Literatur und Philosophie seit 1750 bis in die Gegenwart. Der US-amerikanische Komponist und Dirigent John Adams ist in Amsterdam mit dem Erasmus-Preis ausgezeichnet worden. Der 72-Jährige nahm die Ehrung vom niederländischen König Willem Alexander entgegen. Der mit 150.000 Euro dotierte Preis wird jedes Jahr für wichtige Beiträge zur Kultur in Europa vergeben. Mit seiner Fusion von Elementen aus Jazz, Pop und Klassik habe Adams ein neues musikalisches Idiom geschaffen, so die Preisjury. Und es sei ihm gelungen, zeitgenössische klassische Musik in einer Zeit zu vermitteln, in dem es dem Genre zunehmend schwerfalle, eine Anhängerschaft zu finden. In Berlin-Kreuzberg wird der Heinrichplatz in Rio-Reiser-Platz umbenannt. Das hat das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg heute mitgeteilt. Rio Reiser und seine Band Tonsteine Scherben haben Rockgeschichte und die Geschichte Kreuzbergs geprägt, heißt es in der Mitteilung. An den Musiker zu erinnern sei im Sinne der Diversität. Auf dem künftigen Rio Reiser-Platz solle auch eine Installation oder ein Zeichen zum Gedenken an den Rockmusiker aufgestellt werden. Im kommenden Jahr wäre der König von Deutschland 70 Jahre alt geworden. Die Gründung der Band Tonsteine Scherben liegt dann 50 Jahre zurück. Die Düsseldorfer Oper ist nach einem massiven Wasserschaden wieder trocken und für die nächsten Vorstellungen bereit. Morgen könne der Spielbetrieb wieder starten, teilte die Oper heute mit. Am Montag hatte durch einen Fehlalarm Löschwasser Teile der Bühne und des Orchestergrams geflutet. Mit Hilfe von Spezialisten und eigenem Personal sei aber alles wieder trocken und die bühnentechnischen Voraussetzungen für die Vorstellungen wiederhergestellt. Zwei Aufführungen mussten ausfallen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Wieland und Schlegel, Grabbe und Klopstock haben Dramen über die legendäre Hermannsschlacht verfasst. Jenes Gefecht, das ursprünglich als Varusschlacht in die Geschichte einging. Aber geblieben ist nur Heinrich von Kleists Theatertext. Während des Nationalsozialismus wurde Hermann zu einem germanischen Helden stilisiert und das Drama allerorten gespielt. Auf absehbare Zeit blieb es ideologisch verseucht. Klaus Peymann entnazifizierte die Hermannsschlacht und brachte das Stück 1982 ans Wiener Burgtheater. Nun interpretierte Martin Kuschei, der die Burg seit dieser Spielzeit leitet, den Stoff neu. Diese Fragen interessieren ihn.
Was sind die Römer und was sind die Deutschen? Und wenn jetzt der Hermann sich gegen eine Besatzungsmacht der Römer wendet, wie ein Freiheitsheld, wie geht das vonstatten? Und wenn Sie das Stück genau lesen, können Sie gar nicht umhin zu erkennen, dass die Mittel, die der Hermann einsetzt, im Grunde genauso tyrannisch sind wie die der Tyrannen, die er eigentlich attackieren will.
Über sich selbst sagt Martin Kuschei, er sei ein Trüffelschwein und hole das raus, was für einen nachhaltigen Theaterabend wichtig sei. Der Kritiker Martin Thomas Pesel hat nach einer langen Aufführung ein Studio angesteuert. Da sitzt er jetzt. Guten Abend, Herr Pesel.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Kleists Drama erzählt von einer Vernichtungsschlacht. Wie tritt denn Hermann, der Stratege, der seine ganze Familie in Kriegsmanöver drängte, auf die Bühne?
Ja, wir erleben den in Gestalt von Markus Scheumann, den Anführer der Cherusker, als einen sehr bedachten, berechnenden und auch selbstgerechten Machtmenschen, dem man von Anfang an eigentlich anmerkt, dass er sich für was Besseres hält als diese anderen Germanenfürsten, die er um sich schart, die vorher unter dem Eindruck der Römerplage kleinliche Kleinkriege mit Pfeil und Bogen untereinander ausgefochten haben. Die schätzt er gering, belehrt sie von oben herab und strebt dabei natürlich einzig nach der ganz großen Macht. Also von dem Freiheitshelden, den Kleist sich da vielleicht einmal herbeizuschreiben glaubte, ist nicht viel übrig geblieben. Es ist alles sehr technokratisch, emotionslos, humorlos und möglichst direkt auf die finale Krönung hin ausgerichtet.
Markus Scheumann ist seit dieser Spielzeit neu im Ensemble des Burgtheaters. Er spielt die Hauptrolle. Wie?
Ja, Markus Scheumann ist definitiv ein Gewinn für dieses Ensemble. Er hatte seinen ganz großen Auftritt, aber schon zu Beginn der Intendanz in dem Stück Vögel von Wajdi Muawad. Da spielte er einen Israeli, der die Araber hasst, hat ganze Textmassen auf Hebräisch gelernt und sich mit sehr viel Identifikationspotenzial um Kopf und Kragen geredet. Und hier macht er es genau andersherum. Seine Figur verliert nie zu viele Worte, selten die Beherrschung und er buhlt nicht um die Sympathien des Publikums. was zwar dramaturgisch Sinn ergibt für eine Hauptfigur eines über dreistündigen Abends, aber natürlich eher schwierig ist. Also die anderen Fürsten folgen diesem Hermann gern, das ist nachvollziehbar, aber weniger, weil er sie im Che Guevara-Stil mit glühenden Freiheitsvisionen mitreißt, sondern eher, weil sie ihm halt zutrauen, seinen kühlen Plan durchzuziehen und weil sie hoffen, dass dann vielleicht ein paar Posten für sie abfallen. Also vergleichbar vielleicht mit unserem ÖVP-Chef Sebastian Kurz und seinen Strategien. Also für den triumphalen Einstand im neuen Haus als großer Schauspieler ist diese Rolle eher nicht geeignet. Und das gilt übrigens auch für Scheumanns Bühnenpartnerin, die Bibiana Beglau.
Wir hören eine Szene mal mit Bibiana Beglau und einem römischen Abgesandten Ventidus.
Der Ruhm gehört nicht mir. Er geht zu Sneda, Hermanns Gatte. Ihr Pfeil auf mir, den 100 Schritte warf ihn nieder. Der Uhr hob plötzlich nur mit Pfeil durchbohrtem Nacken noch einmal sich vom Sand empor. Da kreuzte ich seinen Lauf mit meinem Schuss.
Das Tier schoss von dem Pfeil gereizt, den ich entsendet, mit wutentbrannten Sätzen auf mich ein. Und schon verloren glaubte ich mich. Da half dein besserer Schuss dem meinen nach und warf es völlig leblos vor mir nieder.
Bibiana Beglau spielt die Thusnelda. Sie hat über ihre Rolle gesagt, Thusnelda sei eine fröhliche Humanistin, die von zwei Männern verbraucht und verraten wird. Wie ist diese Figur angelegt von Kuschei?
Ja, Bibiana Beglau ist eine faszinierende Schauspielerin, aber auch sie tappt leider in die Falle so mancher Frauenfigur, besonders in einem so männerlastigen Stück wie diesem. Gegenüber ihrem Mann ist sie die gut gelaunte und leider etwas dümmliche Politikergattin, die sich von ihm herablassend, mansplainend instrumentalisieren lässt. Und dann wieder wird sie zum emotionalen Nervenbündel, das in Ohnmacht fällt, heulend zusammenbricht. Und dann, als sie erkennt, dass dieser Römer, der mit ihr geflirtet hat, sie auch nur instrumentalisiert hat, da wird sie dann zur rachsüchtigen Bestie und kann gar nicht an sich halten. Also es ist alles, es gereicht ihr nicht unbedingt zur Ehre.
Und die Regie, wie leuchtet die diese menschlichen Abgründe aus?
Ja, eher spärlich. Also, weil sie ausleuchten sagen, es bleibt in vielen Szenen sehr dunkel auf der Bühne, sodass man die Gesichter dieser vielen Männer auf den verschiedenen Seiten des Krieges gar nicht so gut erkennen kann und sie auch miteinander verwechselt. Und dann ist in dieser Inszenierung für Menschliches, für Zwischentöne eigentlich wenig Platz. Also Kuschel lässt sein Ensemble zwar viele bedeutungsschwangere Pausen machen, aber die dienen eher der Verbreitung so einer gewissen getragenen Stimmung. Und dazu malt er recht artifizielle Bilder von Statisten, die sich in Zeitlupe nackt ausziehen und dann gelbe Mäntel überstreifen, um zu demonstrieren, dass jetzt alle derselben Armee angehören. Gewaltsame Szenen zelebriert er mit besonderem Impetus. Da werden dann die Körperteile eines vergewaltigten oder ermordeten Mädchens mit Booten an die Oberhäupter der 15 verschiedenen Germanenvölker versandt. Und dann versucht er, ich weiß nicht, ob es humoristisch gemeint ist, es wirkt auf jeden Fall unfreiwillig komisch, diese Stränge zu brechen, indem er die Figuren einige Sätze immer wieder auf Lateinisch sprechen lässt, was er deutsch übertitelt. Und am Ende wird's dann ganz eindeutig, wenn mit Heil Hermann der siegreiche Kämpfer in den Schärpen und Hüten der rechten Burschenschaften begrüßt wird. Also die von Ihnen vorher erwähnte Entnazifizierung durch Peimann macht Kuschei gewissermaßen wieder rückgängig. Aber natürlich mit negativen Vorzeichen.
Regisseur Martin Kuschei hat Kleists Drama über eine menschliche Vernichtungsschlacht an den Beginn seiner Burgtheaterdirektion gestellt. Martin Thomas Pesel war unser Premierenkritiker. Besten Dank Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Alexander Borodin war Chemiker, Arzt und Komponist. Als er 1887 starb, hinterließ er die unvollendete Oper Fürst Igor. An der Pariser Bastille-Oper ist dieses üppige Bühnenwerk nun neu inszeniert worden. Ich sage üppig, obwohl es unvollendet geblieben ist. Inszeniert von Barry Kosky, dem Chef der vielfach ausgezeichneten Komischen Oper in Berlin. Der Musikkritiker Jörn Florian Fuchs hat sich die Premiere von Prinz Igor angeschaut. Guten Abend.
Einen schönen guten Abend.
In Russland gehört Borodins zum Standardrepertoire der Konzerthäuser. Es gibt viele Ballettszenen und Volkstänze in dieser Oper, Kampfszenen und ausgelassene Feste. Wie geht denn Barry Kosky um damit?
Also man ahnt, dass wenn es Musik gibt, die nicht nur zum Tanzen animiert, sondern dafür wirklich geschrieben ist, sprich fürs große, opulente Ballett, dass das natürlich ein gefundenes Fressen für Koski ist und auch für seinen Leib- und Magen- und Herzchoreografen Otto Pichler. Das heißt, wenn die berühmten Polowitzer Tänze, die man oft auch bei uns im Konzertrepertoire mal hört, wenn die aufgeführt werden und vertanzt werden, dann gibt es also alle möglichen Wesen, barbrüstige Männer oder auch Figuren mit Teufelshörnern, die dann ein Gelage dort präsentieren. Das kommt also immer wieder, diese typischen Barry Koski-Elemente. Aber das durchzieht eigentlich nicht den Abend in erster Linie, sondern es ist eine tiefe Düsternis, eine tiefe Melancholie und ein sehr, sehr trauriges, unerwartetes Ende.
Die Bastille-Oper hat eine knappe Aufnahme von Koski ins Netz gestellt. Darin sagt er, dass er Igor, den Prinzen oder Fürsten, wie man ihn auch nennen will, also in Frankreich sagt man Prinz, als menschliches Wesen zeichnen will. Ein Wesen, das liebt, das begehrt, das verliert und mit sich im Selbststreit liegt. Ist ihm denn wirklich ein umfassendes, allgemeinmenschliches Charakterporträt gelungen?
Ja, das ist es schon, wobei die Eigenartigkeit an dem Ganzen ist, dass es zunächst auf eine falsche Fährte uns führt, dieser Abend. Wir sehen nämlich eine Kathedrale mit einem Neonkreuz und da ist nun tatsächlich der Fürst Igor, der also plötzlich anfängt zu bluten, eine Vision hat, dass eben das, was er kriegerisch, was er erobernd demnächst da alles vorhat, dass das schiefgehen wird, aber er setzt sich tatsächlich über dieses Omen, über diese Weissagung hinweg, über diese Zeichen. Es verdunkelt sich ja auch die Sonne in dem Stück, das ist hier sehr eindrucksvoll dargestellt. Die Kathedrale ist plötzlich komplett dunkel, dreht sich um und es sieht aus wie ein großes Gesicht, eine ganz seltsame Gestalt, die da ist. Und diese Ebene, auch die Verbindung von Macht und Klerus, die ja gerade jetzt im Russland der heutigen Zeit eine große Rolle spielt, die kommt immer wieder auch mit hinein. Aber zunehmend kommt diese Perspektive ein bisschen außer den Fokus bei Koski, sondern er zeigt tatsächlich dann den Menschen Igor, aber auch die anderen Figuren. Es geht ja dann um Gefangenschaft, es gibt ja zwei Leute, die dann desertieren, die am Ende dann zurückkehren und ihre Spielchen spielen. Diese Handlung ist ziemlich wirr und es wird auch nicht alles aufgelöst am Ende, zumal man hier in Paris auch noch eine Fassung spielt, die also einiges auf den Kopf stellt. Die Ouvertüre kommt erst im letzten Drittel plötzlich und der dritte Akt wird fast komplett gestrichen. Einiges da drin ist auch neu instrumentiert und das ist etwas auch für Philologen ist, aber insgesamt doch auf den Punkt gebracht, szenisch wirklich weitgehend packendes Musiktheater.
Sie hatten die Fülle von Personen erwähnt, Herr Fuchs, die mitspielen. Einen Auftritt hat auch der Prinz Galitzki, er ist Igors Schwager, der auf Igors Frau aufpassen soll. Dieser Prinz Galitzki ist kein verlässlicher Typ, eher einer, der Saufgelage liebt, Frauen missbraucht und gern Igors Platz einnehme. Gesungen wird die Partie von Dmitri Ulyanov. Auch alle anderen Partien, Herr Fuchs, werden die mit russischen Sängern, Sängerinnen besetzt?
Ja, über weite Strecken und das ist auch wirklich der Glücksfall des Abends, nicht nur Ulyanov, den wir schon gehört haben, was das für eine prächtige, kräftige, auch zum Teil dann witzig sinistre Stimme ist, wenn er eben ein Spielchen spielt. Ilda Abdrazakov als Prinz Igor, als Fürst Igor, war phänomenal von der Präsenz, auch von der vokalen Präsenz an diesem Abend. Elena Stikina singt dann seine Gattin mit einem wahnsinnigen Verzweiflungsmelos am Schluss, wenn sie dann auf einer Landstraße die abbricht, im Nichts plötzlich dann dort landet, mit Koffern bepackt und einfach noch ihren Gatten sucht. Auch phänomenal, Anita Rachvelishvili als Kontschakovna, schwierige Namen heute Abend, das ist sozusagen die Dame aus dem gegnerischen Lager, wirklich wuchtig toll gesungen. Und die Chöre zu erwähnen, José Luis Basso hat dieses Stück, das ja eigentlich doch eine Choroper ist, auch chormäßig gut in Szene gesetzt. Ein kleiner Einwand ist bei mir gegeben, was Philippe Jordan betrifft. Das Problem, das ich bei seinen Wagner-Dirigaten vor allen Dingen immer wieder hatte, ist auch hier. Es gibt wahnsinnig schöne lyrische Einzelmomente mit viel Farben, Licht, mit Atem. Aber die großen opulenten Bögen, die großen Klangtableaus, die kriegt er nicht ganz hin. Da gibt er dem Affen nicht genug Zucker. Das braucht man bei diesen düsteren großen Klangwelten letztlich schon. Also da ist ein kleiner Einwand. Und der Schluss im Übrigen ganz überraschend. Fürst Igor kommt hier ja eigentlich zurück, wird gefeiert vom Volk als strahlender Sieger, als Held dann doch letztendlich. Und hier sind es die beiden desertierenden Menschen, die Trunkenbolde, die diese Nachricht überbringen und sich als Prinz verkleiden. Und es endet eigentlich sehr, sehr düster, nihilistisch und fast so ein bisschen im Irrenhaus. Beim Publikum großer Jubel für die Musik und wie in Paris üblich für die Regie fast ein geschlossenes Buhgewitter. Neben mir war eine Einlassdame, die schon wissend nickte und leicht mit dem Kopf schüttelte, weil man kennt das, sobald irgendwas was mit Regie, Theater zu tun hat in Paris, es gibt nach wie vor Buß ohne Ende, leider.
In Paris ist Alexander Borodins Oper Fürst Igor neu inszeniert worden. Bis Ende Dezember wird sie noch 9-mal aufgeführt. Jan-Florian Fuchs hat die Regiearbeit von Barry Koske an der Bastille-Oper gesehen. Besten Dank für die Premierenkritik.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Um Kunst und Klima geht's in der Süddeutschen Zeitung, die ganzseitig erklärt, wie Film, Theater, Museen oder Verlage umweltfreundlicher werden wollen. Architektur heißt der Artikel, in dem Laura Weißmüller festhält, unter den Künsten ist ziemlich schnell klar, wer den schwarzen Peter in puncto Weltzerstörung hat. Die Architektur. Das Bauen und Unterhalten von Gebäuden verursacht 40% der globalen CO2-Emissionen. Die Klimabilanz von Beton ist fatal. Der Bauboom sorgt für einen gewaltigen Flächenfraß und die Gebäude selbst führen nach ihrem Abbruch zu gewaltigen Müllbergen. Esszahlen, die all jene in ein Labsal sein dürften, denen das Autobashing zum Hals raushängt. Aber wie soll es nun besser werden mit dem Bauen? Genaues weiß auch Weißmüller nicht. Sie erwähnt immerhin Architects for Future, einen Zusammenschluss von Architekten und Bauingenieuren. Sie fordern die Baubranche auf, so Weißmüller, endlich ihrer Verantwortung gerecht zu werden, etwa indem nur noch gesunde und klimapositive Materialien verwendet werden, ein Abriss möglichst verhindert wird und, falls er doch unumgänglich ist, die Rohstoffe zumindest wiederverwendet werden. Forderung also, nur Forderung. Etwas konkreter wird die Weltrettung in puncto Filme machen, eine Kulturtechnik, die laut SZ eine Klimakatastrophe ist. Aber schon seit Jahren, so Susan Wahabzadeh, gibt es sogenannte klimaneutrale Drehs. Eine Filmproduktion versucht, einen Ausgleich zu schaffen für den Schaden, den sie angerichtet hat. Roland Emmerich war ein Vorreiter, als er 2004 seinen Film »The Day After Tomorrow« drehte. Da geht es immerhin um die Klimakatastrophe schlechthin, kaufte er zum Ausgleich Zertifikate über neu gepflanzte Bäume. Aufs Ganze gesehen hinterlässt die SZ-Seite Ernüchterung. Till Brigleb hält pauschal fest, tatsächlich kann man die Kulturanbieter nicht von der Schuld freisprechen, sich um das Thema lange gedrückt zu haben, auch weil Reisen einen hohen Statusgewinn verspricht, ebenso wie immer aufwendigere Projekte zu realisieren. Dabei bemerkte laut Katrin Lorch der Künstler und Aktivist Gustav Metzger bereits 2007 nach einem Besuch der Art Basel, zu der stets zahllose Privatjets aus aller Welt einfliegen, man sollte dringend etwas unternehmen wegen der Flüge von Künstlern und Galeristen, aber auch wegen der Transporte der Kunstwerke. Nun schreiben wir 2019 und sagen Sie selbst, haben Sie den Eindruck, der Kunstbetrieb hätte Tempo rausgenommen? Nun, um nicht defätistisch zu werden, blättern wir in der Tageszeitung Die Welt den bärbeißigsten Artikel des Tages auf. Meine nicht bekommenen Preise von dem Schriftsteller Joachim Lottmann. Tatsächlich gibt es inzwischen weitaus mehr Preise als Autoren oder Künstler, behauptet Lottmann. Jeder namhafte Autor hat schon jeden namhaften Preis bekommen und somit sein Preisgeld fürs gemütliche Eigenheim zusammen, sodass als nächstes die Vertreter aus der zweiten, dritten und schließlich letzten Reihe drankommen. Auch daran wäre nichts zu mäkeln. Eigentlich. Doch lustigerweise gibt es eine Gruppe, Schriftsteller, Maler und Regisseure, die niemals mit Geld und Phrasen bedacht wird, nämlich die wirklich Guten. Betont Joachim Lottmann, der selbst offenbar nicht zu den wirklich guten Künstlern zählt. Er hat nämlich 2010 den Wolfgang-Köppen-Preis erhalten.
In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung regt sich Jannik Weidner über Rezo auf, der das Video Die Zerstörung der CDU gedreht hat, mittlerweile Zeitkolumnist ist, sich als Logiker stilisiert und seine Argumente deshalb für unwiderlegbar hält. Anders Jannik Weidner. Logik hat nichts mit inhaltlicher Ausgewogenheit zu tun, genauso wenig mit der Realitätsnähe eines Arguments. Mit mathematischen Formeln kann auch Nonsens auf die Nachkommastelle genau bewiesen werden, sofern man passende Nonsensprämissen setzt. Ach, so ein schönes Wort. Nonsensprämisse. Nimm das, Rezo. Zum Schluss, wir stehen dem Kegelsport seit jeher fern, aber Sie ja vielleicht nicht. Darum wünschen wir Ihnen mit einer Überschrift des Berliner Tagesspiegel gut Holz.
Arno Ozesek hat für Fazit die Feuilletons vom 29. November gelesen.